Ich möchte auch meinerseits alle ganz herzlich begrüßen. Wir lesen gemeinsam aus Johannes 10, die Verse 27 und 28. Johannes 10, die Verse 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Jesus redet hier zu uns in einer Bildrede. Er vergleicht uns Menschen mit Schafen. Das ist ja nicht so erhebend, ja, aber gleichwohl. Gott weiß schon, warum er uns Menschen mit Schafen vergleicht. Was ist denn das Wesensmerkmal der Schafe? Sie sind orientierungslos und brauchen einen Hirten, um sich orientieren zu können. Und genauso ist das mit uns Menschen. Wir Menschen sind, da wir Sünde sind, eigentlich von Gott getrennt. Und auf uns selber geworfen sind wir orientierungslos. Wir haben keine letzte Orientierung im Leben. Wir können die letzten Fragen des Lebens nicht selber beantworten. Nämlich die Frage, woher kommen wir? Weitere Frage, wenn ich sterbe, wohin gehe ich? Und die nächste Frage, was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Ich war an einem Sterbebett und da hat mir ein Mann gesagt, Herr Maurhofer, bevor ich sterbe, möchte ich noch eine Antwort von Ihnen haben. Was wäre jetzt der Sinn des Lebens gewesen? Ich war tief, tief berührt von dieser Frage. Was wäre jetzt der Sinn des Lebens gewesen? Wir können diese Frage nicht beantworten, aus uns selber heraus. Wir können das einfach nicht, weil wir auf uns selber geworfen das nicht machen können. Und jetzt sagt Jesus, es gibt unter diesen Schafen ganz besondere Schafe. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Es gibt Menschen, die auf die Stimme Jesu hören. Es gibt also solche, die ausgerichtet sind auf die Stimme Jesu. Aber wir müssen ebenso sagen, es gibt solche, die die Stimme Jesu nicht hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Es sagt nicht, alle Schafe hören meine Stimme, sondern meine Schafe. Es gibt also zwei verschiedene Sorten von Schafen. Einige, die auf die Stimme Jesu hören und andere, die die Stimme Jesu überhören, die mit dieser Stimme gar nichts anfangen können. Aber was sind denn das für Schafe, die meine Schafe sind, die auf die Stimme Jesu hören? Das sind Menschen, die Jesus als persönlichen Retter in ihrem Leben angenommen haben. Das sind Menschen, die verstanden haben, dass der ewige heilige Gott Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Dass Jesus bereit war, all unsere Sünden, all das, was wir falsch und verkehrt gemacht haben in unserem Leben, stellvertretend auf sich zu nehmen. Die erkannt haben, dass Jesus dort am Kreuz stellvertretend für sie gestorben ist. Und dass dieser Jesus, der dort für sie starb, am dritten Tag auferstanden ist und heute lebt. Und dass dieser auferstandene Christus auch ihnen sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Und ich schenke dir ein neues, ewiges Leben. Und diese meine Schafe waren bereit, diese beiden Geschenke anzunehmen. Sie haben Jesus ganz bewusst ihre Sünden bekannt. Und Jesus ganz bewusst in ihr Leben aufgenommen. Und jetzt wissen sie, ich bin ein Schaf von Jesus. Ich gehöre ihm. Und das Kennzeichen dieser Schafe ist, dass sie die Stimme Jesu hören. Ja, meine Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Jesus noch nie akustisch gehört. Nur, dass ihr das wisst. Also ich habe noch nie irgendwie akustisch plötzlich in meiner Wohnung eine Stimme gehört und dann wusste ich, das ist jetzt Jesus. Ja, wie hört man denn die Stimme Jesu? Wie ist das denn, meine Schafe hören meine Stimme? Wie höre ich denn diese Stimme Jesu? Ich höre die Stimme Jesu, indem ich dieses Buch, die Bibel, lese. Wisst ihr, es gibt Menschen, die möchten, dass Gott akustisch direkt mit ihnen reden würde. Ich verstehe das auch. Manchmal wünschte ich mir das auch. Aber Gott hat sich entschieden, durch dieses Buch zu uns Menschen zu reden. Und deshalb habt ihr in der Schule lesen gelernt. Das ist ja ganz tipptopp. Und deshalb überall auf dem Missionsfeld wird dieses Buch übersetzt. Und dann schult man die Leute, dass sie lesen können. Und das ist bei euch alles schon erledigt. Aber eines müsst ihr, die Bibel lesen. Das kann ich euch leider nicht abnehmen. Wenn ihr die Stimme Gottes hören wollt, müsst ihr dieses Buch lesen. Und das ist das, was mich am meisten beschäftigt. Obwohl wir das wissen, gibt es Leute, die kaum die Bibel lesen. Die kaum sich ansprechen lassen von der Stimme Gottes. Und eigentlich ist das wunderbar. Also ich lese einfach jeden Tag ein Kapitel. Und dann sage ich jedes Mal, rede Herr, dein Knecht hört. Und dann redet Gott zu mir. Wisst ihr, meistens sagt mir Gott Dinge, die wusste ich schon vorher. Einfach ganz gewöhnliches Zeug. Also ganz gewöhnlich. Und wer das gewöhnliche Reden Gottes nicht mehr hört, hört auch das außergewöhnliche Reden Gottes nicht mehr. Gott redet nicht jeden Tag außergewöhnlich mit mir, aber er redet Dinge, die ich weiß. Und es ist wunderbar, seine Stimme zu hören. Gott spricht mit mir. Und weiter, wenn Gott in einem solchen Gottesdienst, wie wir jetzt feiern, zu mir sprechen, dass Gott mich anreden kann, dass mein Herz berührt wird. Aber dazu muss ich bereit sein zu hören. Also der Gottesdienst ist nicht da, um den Schlaf nachzuholen oder so, sondern er ist ja da. Ich sitze hier und sage, Herr Jesus, ich will hören, was du mir sagst. Ich bin ja jahrelang auch selber in Gottesdiensten gesessen. Und jedes Mal, wenn ich mich hinsetzte, habe ich gesagt, Herr Jesus, du hast mir heute etwas zu sagen in dieser Predigt. Schenk, dass ich höre. Und ich möchte am liebsten, klar, ich mache es nicht, aber ich würde am liebsten beim Ausgang alle fragen, was hat dir Jesus heute gesagt? Aber ich mache es nicht, müsst nicht Angst haben. Aber Jesus will mit uns reden. Er will mir etwas sagen. Und dass ich mal offen bin für das, was er mir sagen will. Und manchmal will Jesus auch durch andere Gläubige mit mir reden. Vielleicht in einem Hauskreis. Wir reden zusammen über einen Bibeltext. Und plötzlich spricht Jesus zu mir. Und Jesus kann sogar durch den Ehepartner zu mir reden. Das ist ganz interessant, dass er mir Dinge sagt, die ganz klar sind nachher. Und ich höre, das ist die Stimme Gottes. So klar war es jetzt mal nötig zu sagen. So. Also Gott kann durch andere mit mir reden und vor allem auch in der Seelsorge. Ich habe schon Leuten gesagt, als sie das dritte Mal da waren, soll ich es noch einmal sagen, seid ihr überhaupt bereit zu hören? Gott will manchmal auch in der Seelsorge sprechen und mein Herz berühren. Auf alle Fälle, Gott will mit mir reden. Und hören wir die Stimme Gottes? Das ist ein Zeichen, dass wir ein Schaf Jesu sind, dass wir ihm gehören, dass wir sein Eigentum sind. Jetzt ist das mit dem Hören so. Das Hören sieht man erst im Gehorchen. Horchen und Gehorchen gehören zusammen. Wenn ich ein Kind etwas befohlen habe, zum Beispiel, wisch die Küche auf, dann hat es geschrien, ja, aber Küche wurde nie aufgewischt. Also es hat gehört und doch nicht gehört. Das Hören zeigt sich erst im Gehorchen. Wisst ihr, wir können die Stimme Gottes hören und doch bewegt sich nichts im Leben. Erst dann habe ich gehört, wenn ich das, was ich gehört habe, auch umsetze. Und achtet mal, wenn ich ein Hörender bin und bereit bin, auf Gott zu hören, verändert das mein Leben, weil ich ein Gehorchender bin. Das heißt, die Wesenszüge Jesu prägen immer mehr mein Leben. Mein Leben wird immer mehr von Jesus geprägt. Seine Eigenschaften, seine Wesensmerkmale prägen immer mehr meinen Alltag. Und vor allem zeigt sich dieses Horchen und Gehorchen in meinem Verhältnis zu den Menschen, die Gott in mein Leben gestellt hat. Meine Eltern, meine Geschwister, mein Ehepartner, meine Kinder, die anderen Gläubigen in der Gemeinde. Wenn ich ein Gehorchender bin, merken das diese Menschen. Denn ich beschenke Menschen, die Gott in mein Leben gestellt hat, mit Liebe. Ich beschenke meinen Ehepartner mit Liebe. Grundsätzlich. Nicht, weil er sich immer so liebenswürdig verhält, sondern weil ich ihn liebe. Fertig, Schluss. Weil Jesus mir hilft dabei. Ich beschenke meine Kinder mit Liebe. Die anderen Glaubensgeschwister beschenke ich mit Liebe. Das heißt, ich begegne ihnen mit Wertschätzung, mit Einfühlungsvermögen. Und Liebe hat immer eine Nagelprobe, das sage ich euch. Und die besteht darin, dass ich dem anderen vergebe. Es gibt keine zwischenmenschlichen Beziehungen, ohne dass man nicht aneinander schuldig wird. Das kommt wegen der Begrenztheit unseres Menschseins, ist das. Oh, ich hätte manchmal gerne, dass ich an niemandem schuldig würde. Aber es geht einfach nicht. Irgendwo plötzlich versagt man. Und jetzt, wie bin ich dankbar, wenn der andere mich umarmt und sagt, ich vergebe dir. Und nicht sagt, du bist immer der Gleiche. Das habe ich immer schon gewusst. Ich bin tief enttäuscht von dir und so. Dass ich immer der Gleiche bin, merke ich selber auch. Das braucht man mir nicht zu sagen. Aber wenn jemand mir vergibt, das ist außergewöhnlich. Liebe liegt in der außergewöhnlichen Vergebungsbereitschaft. Und ich möchte euch mal fragen, liebe Ehepartner, habt ihr alles einander vergeben? Oder ist alles bereinigt zwischen euch? In der Gemeinde haben wir uns gegenseitig alles vergeben. Da zeigt sich göttliche Liebe. Da heißt gehorchen dem Wort Gottes gegenüber. Und noch etwas, wenn ich der Bibel gehorche, setze ich andere Prioritäten plötzlich in meinem Leben. Denn es steht in der Heiligen Schrift, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Einige sagen, wenn ich dann noch Zeit habe, gehe ich auch wieder mal in die Gemeinde. Also es ist so, zuerst komme ich, dann die Arbeit, dann alles in der Familie und dann ganz am Schwanz kommt noch das Reich Gottes. Oder irgendwo, ein bisschen fromm bin ich ja auch noch. Und jetzt steht hier, wird alles auf den Kopf gedreht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann kommt das andere. Und Jesus sagt, und ich werde euch, alles wird euch zufallen. Ich werde euch alles schenken für euren Alltag, was ihr braucht, wenn ihr zuerst das Reich Gottes an erste Stelle stellt. Und deshalb bin ich da, wenn die Gemeinde zum Gebet zusammenkommt. Selbstverständlich. Ich bin da in den Gottesdiensten. Und ich bin da an den Bibelseminaren. Warum? Weil zuerst das Reich Gottes kommt. Und ich bin bereit, auch meinen Gaben entsprechend mitzuhelfen in der Gemeinde. Warum? Zuerst kommt das Reich Gottes. Das lehrt mich die Heilige Schrift. Meine Schafe hören meine Stimme. Eigentlich unwahrscheinlich, was das bewegt. Und dann kommt eine ganz gewaltige Aussage. Jesus sagt, und ich kenne sie, die Schafe, ich kenne sie. Jesus kennt uns. Er hat uns ja gemacht. Er weiß genau, wer wir sind. Er kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Er kennt unsere Art. Er weiß, ob wir mit Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen haben in unserem Leben. Übrigens gibt es sehr viele Menschen, die damit zu kämpfen haben. Wer bin ich schon? Was kann ich schon? Wer nimmt mich schon ernst? Und so weiter, all diese Dinge. Er weiß auch um meine Persönlichkeitsstruktur. Also ich kenne jetzt auch einige von euch. Ich kenne auch ein bisschen eure Persönlichkeitsstruktur. Das heißt, es gibt Menschen, die sind sehr nach außen gerichtet. Die reden und so. und einige sind eher still, so nach innen gerichtet, introvertiert nennt man diese Menschen. So, Gott kennt euch. Und Gott weiß auch, wie belastbar ihr seid. Einige, das sind wie betonierte Brücken, irgendwo Panzer können darüber fahren, die bewegen sich überhaupt nicht. Und einige sind so wie Brücken, so, ich weiß, in Neuguinea, so, wenn einer drüber läuft, ist alles am Schwanken und so. Also es gibt verschiedene Belastbarkeiten. Und Gott kennt meine Belastbarkeit. Er weiß, wie ich empfinde, wenn jemand mir wehtut. Er weiß, wie viel ich tragen kann in meinem Leben. Ich bin so froh, dass Jesus mich kennt. Er kennt auch meinen gesundheitlichen Zustand. Besser als jeder Arzt. Er kennt meine Situation, in der ich lebe. Er weiß, wie es ist in meiner Ehe. Er weiß, wie es ist mit meinen Kindern. Er weiß, wie es ist in meiner Nachbarschaft. Er kennt mich durch und durch. Also ihr müsst Jesus nicht erklären und sagen, hey Jesus, will ich dir mal erklären, wer ich bin. Dann sagt Jesus, du, das ist umgekehrt. Ich erkläre dir mal, wer du bist. Nicht, dass du mir erklärst, ich kenne dich doch, ich weiß doch, wer du bist und ich werde dich nie überfordern im Leben, nie. Ich werde dir immer helfen, zur Seite stehen, ich bin doch der, der dich kennt. Und jetzt kommt eigentlich das Selbstverständlichste, das von jedem Schaf so selbstverständlich ist, dass man es vergisst zu sagen, und sie folgen mir. Wenn ein Schaf dem Hirten folgt, kann er nicht sagen, du, jetzt mache ich etwas Außerordentliches, ich folge dem Hirten. Nein, die Schafe, die Jesus nachfolgen, folgen dem Hirten, das ist doch klar. Das ist ihre ganze Arbeit, die sie zu leisten haben, einfach Jesus den ganzen Tag hinten nachzulaufen. Und dann gehen sie ins Bett und wenn sie aufstehen, fängt es wieder an. Dann laufen sie den ganzen Tag Jesus hinten nach. Oder sie folgen mir. Ganz interessant. Und wenn wir Jesus nachfolgen, gibt er mir als Hirte zu all meinen Aufgaben im Alltag immer die nötige Kraft. Warum? Er ist ja immer da. Ich folge ihm hinten nach und er gibt mir die Kraft zu allem, was ich zu bewältigen habe. Sei es im Haushalt, im Beruf, in der Kindererziehung, immer, überall habe ich die Kraft. Auch wenn ich pensioniert bin, er schenkt mir die Kraft. Er schenkt mir auch die Freude zu dem, was ich mache. Einige machen es und einfach, ja, ist eine Katastrophe. Nein, Jesus schenkt mir die Freude. Er schenkt mir die Geduld. Er ist immer bei mir. Er ist ja da. Und wenn ich Jesus hinten nachfolge, erfüllt sich der Plan Gottes mit meinem Leben. Gott hat einen Plan mit mir. Und wenn ich Jesus hinten nachlaufe, erfüllt sich dieser Plan. Zu diesem Plan gehört zunächst einmal die Berufswahl. Dann weiter, etwas später, die Partnerwahl. Ist gar nicht so einfach, den richtigen zu finden, das habe ich gemerkt. Ich habe auch lange gesucht. Und ich wusste immer, Gott wacht darüber. Gott hilft. Und eines war mir klar, ich nehme nur einen bekehrten und wiedergeborenen Partner, denn ich bin gläubig. Das ist ganz klar. Da bleibt es dabei. Und Gott wacht über meinem Leben. Er führt mich in der Partnerwahl. Und noch etwas darf ich mal allen Verheirateten sagen. Ihr habt den Richtigen erwischt. Und bitte denkt nie mehr darüber nach, wie wäre es, wenn. Nicht, ihr habt den Richtigen. Und dass man noch viel mehr dankt, jeden Tag für den Ehepartner. Also ich danke jeden Tag für Christine, dass ich sie erwischt habe. Also, oder sie mich. Also. Ein Geschenk von Gott. Wisst ihr, einige wollen da immer neu darüber nachdenken. Nein, Gott hat euch geführt. Und ihr habt euch Treue versprochen und ihr habt den Richtigen. Und dankt dafür. Manche Ehe wäre schöner, wenn man mehr danken würde füreinander. Gott hat uns geführt. Und Gott ist es, der junge Menschen auch zeigt, ob er die jungen Menschen vollzeitlich brauchen will in seinem Reich oder nicht. Ob ich später Pastor werden soll, Missionar oder Missionarin, Gott führt mich. Und hier sollte jeder junge Mensch mal fragen, Herr Jesus, soll ich dir einmal vollzeitlich dienen? Und er wird mir das zeigen, dass er mich führen darf, auch in dieser Frage. Und er zeigt uns dann später den Arbeitsplatz, wo wir arbeiten sollen. Und schließlich zeigt er mir auch die Gemeinde, die ich besuchen soll. Ich muss sagen, es ist bei niemandem, der heute Morgen hier sitzt, Zufall, dass ihr da seid. Gott hat euch geführt. Und dankt für diese Gemeinde. Setzt euch ein in dieser Gemeinde. Einige suchen ein lebenslang die Idealgemeinde. Die suche ich auch noch. Die gibt es einfach nicht. Solange ihr da seid, ist das sowieso nicht der Fall. Also, es gibt sie nicht. Oder wir sind ja alle begrenzte Wesen, aber wir wollen uns investieren. Wir wollen mitbeten, mittragen und sagen, Herr Jesus, danke, dass du mir diese Gemeinde gezeigt hast und dass ich hier jetzt mich investieren darf. Ja, und manchmal führt uns Gott Wege, die wir nicht verstehen. Vielleicht stirbt der Ehepartner, vielleicht haben wir Probleme in der Familie, vielleicht verlieren wir die Arbeitsstelle und wir können Gott nicht verstehen und sagen, Herr Jesus, ich verstehe dich nicht. Und wenn wir ihn nicht verstehen, eines bleibt klar, wir folgen ihm nach, auch unter Tränen. Mir kommt immer wieder das Lied in den Sinn, so nimm denn meine Hände und führe mich. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich. Wisst ihr, manchmal sind wir in einem ganz finsteren Tal, aber wir wissen, Gott führt mich. Er macht keine Fehler. Auch wenn mir die Tränen über die Wangen laufen, Gott macht keine Fehler. Er führt mich richtig und ich folge ihm weiter nach. Und ich stelle seine Führung nie in Frage. Gott wird mir einmal im Himmel seine Führung erklären. Und dann werde ich alles verstehen. Aber ich verstehe nicht alles auf dieser Erde. Aber ich folge ihm nach. Es bleibt dabei. Es steht hier geschrieben, und sie folgen mir. Und jetzt kommt die Antwort. Wenn wir Jesus nachfolgen, gibt er uns das ewige Leben. Klar, wir haben jetzt schon durch die Bekehrung und Wiedergeburt haben wir das ewige Leben. Aber er führt uns jetzt so durch unser Leben, dass wir einmal in der Herrlichkeit ankommen werden. Wenn ich auf dem Sterbebett liege, kann ich sagen, jetzt geht es vielleicht nur noch 2-3 Stunden oder 2-3 Tage und dann gehe ich heim in die Ewigkeit. Und dann werde ich bei dem sein, dem ich ein Leben lang hinten nachgelaufen bin. Er hat mich nämlich in den Himmel geführt. Und ich muss euch sagen, im Augenblick des Sterbens, wenn die Leute weinend um mein Bett stehen, wird Freude und Wonne mich ergreifen, wenn ich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehe. Und ich werde vor ihm niederfallen und sagen, Herr Jesus, ich habe gar nie verdient, in dieser Herrlichkeit zu sein. Das ewige Leben schenkt er mir. Stelle man sich vor, es lohnt sich, Jesus hinten nachzulaufen, ein Leben lang. Denn schließlich werden wir eingehen in die Herrlichkeit und werden staunen, mit welcher Liebe und Fürsorge er uns ewig in seiner Herrlichkeit umgeben wird. Und es ist nicht so, dass wir im Himmel nachher nicht mehr wissen, was wir machen sollen. Es steht nämlich in der Offenbarung, wir werden ewig ihm dienen. Also wir haben dort Aufgaben zu erledigen. Ja, was genau, das sehen wir dann. Aber wir werden ewig bei ihm sein, ewig ihm dienen dürfen. Eigentlich wunderbar. Und dann sagt er noch etwas. Und dass er uns bewahren wird, bis wir dort sein werden. Es gibt jemand, der will nicht, dass wir als Gläubige in diesem Leben Jesus nachfolgen. Der alles dran setzt, dass wir aufhören, Jesus nachzufolgen. Und das ist der Teufel. Und zwar versucht er das zu machen, dass zwischen mir und, ihr könnt euch vorstellen, wie Nachfolge funktioniert. Jesus ist etwa 1 Meter vor mir. Und ich laufe ihm einfach hinten nach. Und er kann ab und zu so nach hinten greifen und mich mit seiner starken Hand festhalten und dann geht das Zeug wieder vorwärts. Also bin ständig mit Jesus verbunden. Und ich gehe ständig so. Aber jetzt kann doch ein Problem entstehen, wenn ich plötzlich 100 Meter hinter Jesus bin, oder? Dass ich, wenn man nicht das fern nachfolge. Also ich kann es nicht genau formulieren. Also irgendwo zwischen Jesus und mir entsteht eine Distanz. Und genau das will der Teufel. Und plötzlich verliere ich Jesus wie aus den Augen. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, wer das versucht. Er versucht nämlich in unserem Leben uns zu zeigen, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass das eine ganz enge Angelegenheit ist. Und er versucht uns Liebe zur Sünde zu wecken. Vor allem zu einer Sucht. Und sagt, schau mal, du musst auch noch etwas vom Leben haben. Jesus nachfolgen, das ist eine enorm schmale Sache. Und dann versucht er uns zu zeigen, irgendwo in eine Sucht hineinzustoßen. Sei es mit dem Fernseher oder irgendeinem Internet oder sonst irgendeine Sucht. Und plötzlich bedeutet uns diese Sucht mehr als Jesus. Oder er versucht es so, dass wir nachlässig werden in unserem Gebet und im Bibellesen. Ich habe gemerkt, dass die größte Versuchung bei Gläubigen nicht irgendwelche Sünden sind, sondern die Gleichgültigkeit. Die Gleichgültigkeit. Dass ich nicht mehr treu jeden Tag die Bibel lese, treu jeden Tag bete, dass das plötzlich mir wie aus den Augen verliert und ich habe ja so viel zu tun im Alltag. Ich kümmere mich vor allem um mich selber und ich habe so viel, das müssen die anderen verstehen. Der Armin ist ja voll angestellt, der kann schon immer beten, ja. Aber ich schließlich bin ich im Beruf. Ich bin ja nicht so voll Zeitler wie der. Also, übrigens, ich war auch mal im Beruf. Also meine Mutter hat mir gesagt, Armin, bevor du auf die Kanzel gehst, steh mal im Beruf. Heu hat die etwas Gescheites gesagt. Also ich war auch mal im Beruf. Und ich habe auch gemerkt, was es für ein Kampf ist, im Beruf stehend jeden Tag die Bibel zu lesen und jeden Tag zu beten. Aber ich habe es gemacht. Wir können uns nicht herausreden und sagen, das ist alles nicht so wichtig. Und noch etwas. Er will in uns Abneigung gegen andere Gläubige wecken. Wenn ihr nämlich andere Gläubige richtig kennenlernt, ihr müsst die nur richtig kennenlernen, und auf einmal weckt der Teufel in uns Abneigung gegen andere Gläubige. Wir sehen nämlich ihr Versagen. Wir sehen ihre Grenzen. Wir sehen das, wo sie an uns schuldig geworden sind. Und stellt euch vor, die kommen immer noch in die gleiche Gemeinde wie ich. Ich weiß fast nicht, wie ich neben ihnen durchkomme. Grüßen mag ich sie sowieso nicht mehr. Das ist teuflisch. Ich muss sagen, wir müssen lernen, einander zu vergeben. Das ist die biblische Lehre. Und wir haben alle unsere Unzulänglichkeiten. Wie oft möchte ich meine Unzulänglichkeiten über Bord werfen? Ich kenne die besser, als ihr sie kennt, dummerweise. Also, und ich leide an ihnen. Und dann braucht es nicht noch andere, die mir die ständig vorwerfen, sondern die für mich beten, die mich tragen, die für mich Fürbitte leisten. Und achtet mal, wie viele können sagen, ich komme nicht mehr gerne in die Gemeinde. Da ist ein Versager, dort ist ein Versager und da ist jemand, der schwierig ist. Muss ich sagen, ich könnte dir noch mehr aufzählen. Aber ich bete jeden Tag, ich glaube für die meisten von euch, weil ich euch gern habe. Weil ich um eure Begrenztheit weiß. Aber weil ich weiß, dass Gott euch verändern kann. Dass wir füreinander beten und uns nicht voneinander zurückziehen. Und weiter versucht der Teufel etwas, dass wir Jesus Vorwürfe machen. Und sagen, Herr Jesus, weißt, ich kann dich nicht verstehen. Warum lässt du so Schweres tun in meinem Leben? Das sind alles Angriffe Satan. Merkt ihr, dass Jesus, ich sollte ihm nachfolgen und plötzlich habe ich Distanz zu ihm. Bitte, bitte, erkennt die Angriffe Satan. Und es steht im Jakobusbrief ganz klar, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir wollen ganz klar sagen, ich will mit diesen Gedankengängen nichts zu tun haben. Ich will keine Sünde im Leben tun und ich will nicht über andere Gläubige negativ denken. Kommt nicht in Frage, mache ich nicht. Und über Jesus denke ich schon gar nicht negativ, kommt nicht in Frage. Ich will keine Distanz haben zu Jesus. Ich will keine Distanz. Denn wenn wir ihm nachfolgen, soll er jederzeit wie nach mir greifen können und mich mit seiner festen Hand, mit seiner Hand festhalten können, damit ich einmal in der Ewigkeit ankomme. Es geht um die Ewigkeit, bitte. Es geht um die Ewigkeit. Und wir wollen ihm ganz treu hinten nachlaufen, damit er uns begleiten kann, bis wir ihn sehen können, von Angesicht zu Angesicht. Zusammenfassend haben wir gesehen, die sind Schafe von Jesus, die sich bekehrt haben und eine Wiedergeburt erlebt haben. Und die bereit sind zu sagen, ich bin ein Eigentum Jesu. Und wenn wir ein Eigentum Jesu sind, sind wir bereit zu hören, was er mir sagt. Durch Bibellesen und die Predigt. Also ich frage euch jetzt nicht am Schluss, was hat Jesus euch heute Morgen in der Predigt gesagt. Aber ich wünsche, dass ihr das mir eigentlich wisst innerlich. Jesus hat mir durch diese Predigt das und das gesagt. Er hat zu mir geredet. Ich habe seine Stimme gehört. Und hören zeigt sich im Gehorchen. Unser Leben wird verändert durch das Hören auf das Wort von Gott. Und unser Leben zeigt sich die Veränderung vor allem im zwischenmenschlichen Bereich. Dass wir den anderen mit Liebe begegnen. Und vor allem, dankt noch ein bisschen mehr für euren Ehepartner. Und wenn er gestorben ist, wollen wir dankend ihm im Gedächtnis bewahren. Dass wir nicht uns innerlich aufbäumen. Und wir wollen Jesus nachfolgen. Sagen, Herr Jesus, ich laufe dir hinten nach. Ich will das tun, was du willst, dass ich tue. Und dann wird sich der Plan Gottes mit meinem Leben erfüllen. Und zu diesem Plan gehört auch, dass Gott euch in diese Gemeinde geführt hat. Und dass ihr hier mithelft, mitbetet, mitträgt. Gott will euch hier brauchen. Und das Ziel ist, wenn wir ihm hinten nachlaufen, dass wir einmal bei ihm in der Herrlichkeit sind. Aber dieses Ziel erreichen wir nur dann, wenn wir ganz nah bei ihm bleiben. Dass er mit seiner starken Hand mich festhalten kann und nicht eine Distanz entsteht zwischen mir und Jesus. Der Teufel will genau das, dass diese Distanz entsteht. Aber Jesus wacht über uns, dass wir das nicht zulassen. Bitte lasst keine Distanz zwischen euch und Jesus zu, damit ihr immer ganz nah bei ihm seid. Denn es geht um die Ewigkeit. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Erlösungswerk. Du hast uns aus Sünde und Schuld herausgerissen. Du hast uns zu deinen Schafen gemacht. Wir beten dich an. Und ich danke dir, dass du zu uns sprichst durch dein heiliges Wort. In den Gottesdiensten, in Bibelseminaren. Schenk, dass wir deine Stimme hören und vor allem, dass wir nicht nur Hörende, sondern auch Tuende sind. Dass wir das, was du sagst, umsetzen. Und du sagst von uns, dass wir dir nachfolgen. Schenk, dass wir jeden Tag ganz eng bei dir sind, dir ganz eng hinten nachgehen, dass du vor Augen bist und dass wir nicht ständig nur all das Schwere sehen. Du bist es, der uns mit Kraft und allem beschenkt, was wir brauchen, wenn wir dir nachfolgen. Und wir danken dir, dass wir einmal ewig dann bei dir sein dürfen. Dass wir in Ewigkeit dich sehen dürfen. Du weißt ja gerade um die, welche vor den Toren der Ewigkeit stehen. Sei du jetzt ganz besonders bei Johannes Schumacher. Und stärke Monika, die Johannes begleitet durch diese letzten Tage hier auf dieser Erde. Du weißt, wie jung Johannes noch ist. Aber bitte begleite ihn. Begleite ihn durch dieses einfach finstere Tal. Sei du bei ihm. Sei du auch bei Hans Welti. Bitte hilf auch ihm. Begleite ihn jetzt gerade durch dieses finstere Tal. Sei du ihm besonders nahe. Und ich danke dir, dass du auch uns einmal begleiten wirst. Und bitte schenk, dass wir uns nicht von dir wegziehen lassen. Schenk, dass wir nicht die Sünde lieb bekommen. Schenk, dass wir nicht über andere Gläubige negativ zu denken beginnen. Dass wir uns nicht aufbäumen gegen dich, Herr Jesus, sondern dass wir ganz nah bei dir bleiben. weil es um die Ewigkeit geht. Wir beten dich an. Dank sei dir, dass du unser Hirte bist, der uns einmal in die Herrlichkeit führt. Und ich möchte jetzt auch für die bitten, welche schwer haben in unserer Gemeinde. Sei du ihnen ganz besonders nahe, auch aus gesundheitlichen Gründen oder sonst etwas. Schenk, dass sie wieder deine Liebe sehen, deine Freundlichkeit und ganz nahe bei dir sind. Amen.